Warum braucht es Klimaklagen?
Tja, also ich wünschte, man müsste es nicht. Dann hätten wir vielleicht auch nicht so viel Zeit verloren. Das, was wir hier erleben, ist ein ganz typischer Fall von The Tragedy of the Commons.
Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Mit Rahel Klein.
Zu Gast im Deep Talk ist, ich glaube, man kann es sagen, Deutschlands bekannteste Klimaanwältin, Roda Verheyen. Frau Verheyen, schön, dass Sie Zeit haben.
Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ich mag gern Podcasts. Es gibt nicht den einen Fall, der alles entscheidet oder die eine Klage, die alles löst. Wenn man solche Sachen macht, dann ist das auch aufregend. Man schickt ein Stück von, weiß ich nicht, Herzblut irgendwie in die Welt und wartet, was passiert. Aber ich bin keine Aktivistin. Ich bin Anwältin. Ich halte mich an die Berufsordnung. Also wir sitzen in der Badewanne und die ist fast voll. Und wie viele Tropfen dürfen noch rein? Ne? Jeder Tropfen ist eine Tonne CO2. Und es sind nicht mehr viele Tropfen insgesamt. Ich hätte gerne mehr Zeit zum Singen. Mutige Entscheidungen brauchen wir.
Deutschlandfunk Nova. Deep Talk.
Wissen Sie noch, was Sie am 29. April 2021 für ein Outfit anhatten?
Um Himmels Willen. Nein. Nein, das weiß ich nicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Nee.
Ich frage, weil man ja manchmal an historischen Tagen sich an ganz besonders viele Kleinigkeiten erinnert. Ja. Ne? Also auch an Sachen, an die man sich an, ich sag mal, normalen Tagen jetzt nicht unbedingt erinnert. Und der 29. April 2021 muss ja für Sie ein historischer Tag gewesen sein. Damals wurde das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung für in Teilen verfassungswidrig erklärt. Sie waren eine der führenden Anwältinnen in dieser Klage. Wenn Sie nicht mehr wissen, was Sie anhatten, wie haben Sie reagiert, als Sie das Urteil erfahren haben? Wissen Sie das noch?
Ja, das weiß ich noch. Ich habe, wir hatten ja tatsächlich die Gelegenheit, sowohl das Urteil, als also den Beschluss, als auch die Pressemeldung vorab zu lesen. Das war so abgesprochen, damit das nicht uns völlig überrascht. Und wir haben dann uns hingesetzt, mein Kollege Ulrich Wollentheit und ich, in separaten Büros und haben angefangen zu lesen. Und irgendwann wurde es klar, dass wir eigentlich gewonnen hatten. Und dann bin ich jubelnd aus der Tür gestürzt und irgendwie durchs ganze Büro, haben sie mir hinterher erzählt. Und dann habe ich, ich weiß es nicht, es war überwältigend. Dann habe ich sofort meinen Mann angerufen. Das weiß ich auch noch. Und dann ging es aber auch sofort in Medias Res, weil wir dann in die Presse Gespräche ging und ich ja vor allem auch meinen Mandanten. Wir hatten so eine Signalgruppe mit den verschiedenen Mandanten, weil das ja auch, ne, also die Landwirte hatten ja nun nicht ständig Zeit, irgendwie vor einem Zoom zu sitzen. Und dann hatten wir abgemacht, wir machen das über eine Signalgruppe. Und dann habe ich da immer versucht reinzuschreiben, was das jetzt alles bedeutet. Das war gar nicht so einfach.
Ja. Wie feiert man so einen großen Erfolg dann? Womit? Gibt es da ein Ritual?
Ja, wir haben nachmittags in der Kanzlei Corona-tauglich Abstand haltend haben wir eine Sektflasche aufgemacht und bei uns zu Hause hier abends haben wir uns in einem Zoom getroffen, alle gemeinsam. Davon gibt es auch Bilder, so Screenshots. Das war natürlich, genau.
Roda Verheyen ist Jahrgang 72. Sie ist Rechtsanwältin und ehrenamtliche Richterin am Hamburger Verfassungsgericht. Und sie ist Deutschlands wohl bekannteste Klima- und Umweltrechtsanwältin, war und ist an sehr spektakulären Fällen beteiligt. Und bei dieser Klage gegen das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung, da hat sie 9 junge Menschen vertreten. Darunter war Luisa Neubauer von Fridays for Future, aber auch Jugendliche und junge Erwachsene aus Landwirtschaftsfamilien. Und unterstützt wurde die Klage von mehreren Umweltorganisationen, darunter auch Greenpeace. Ja, und da haben die VerfassungsrichterInnen eben geurteilt, dass das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung nicht weit genug geht und keine ausreichenden Klimaschutzmaßnahmen für die Zukunft vorsieht. Was wiederum zu Lasten der jungen Generation geht, die Roda Verheyen da eben vertreten hat. Was genau war an dem Urteil so bahnbrechend und jetzt vielleicht nicht nur für Juristinnen und Juristen verständlich ausgedrückt?
Ja, es gibt tausende von Klimaklagen, wie man immer so schön sagt, wie auch immer man das zählt. Und dieser Beschluss ist der erste und einzige weltweit, der ohne konkretes zeitliches Limit grundsätzlich die Pflichten von Staaten beim Klimaschutz umreißt und mit Kriterien versieht, an die sich der Gesetzgeber zu halten hat und eben nicht nur der Gesetzgeber, sondern ein Klimaschutzgebot für alle Akteure des Staates aufstellt. Beziehungsweise eben aus meiner Sicht für alle Akteure überhaupt. Und es ist aus Umweltrechtler Sicht auch eigentlich das einzige Urteil seit Jahrzehnten, was wirklich mal, ja, den Fuß auf die Erde stampft und sagt, so, jetzt reicht's, Leute. Es ist nicht völlig willkürlich, hier irgendwann einen Umweltschutz zu betreiben oder einen Klimaschutz, sondern ihr müsst euch schon an wissenschaftliche Vorgaben halten. Ihr müsst das nachvollziehbar machen, was ihr tut. Und ihr könnt auch nicht einfach hinter völkerrechtliche Abkommen wieder zurück. Genau, das sind alles, dahinter stehen viele, viele Bücher und juristische Auseinandersetzungen der letzten Jahrzehnte. Aber das, was den Beschluss so besonders macht, ist eigentlich diese, ja, es gilt eben für immer. Es gibt da keine Limitierung. Auch wenn es nur um das Klimaschutzgesetz 2019 ging, das war der Beschwerdegegenstand, sind die Maßstäbe des Urteils immer zu beachten. Und ja, die werden auch beachtet. Ganz, ganz wichtig für mich war auch die ganzen Sachverhaltsfeststellungen in dem Beschluss. Die haben mich am Anfang wirklich begeistert, weil wir ja sehr, sehr umfangreich vorgetragen hatten, also die ganze Klimawissenschaft eigentlich zum Thema gemacht hatten und die Art und Weise, wie das Bundesverfassungsgericht dort vorgegangen ist und wirklich von A nach B einmal gesagt hat, hier, das ist der Stand, so ist es einfach, ja, dahinter, da kommt man jetzt auch nicht mehr zurück. Also ich muss jetzt in keinem einzigen Verfahren oder mit keiner Behörde mehr darüber reden, was der IPCC ist oder der Weltklimarat oder was ein Klimabudget ist, also ein CO2-Budget. Das ist jetzt etabliert und da und das ist ganz wichtig, auch wenn natürlich viele Streitpunkte bleiben.
Und darauf kann man sich dann eben auch in zukünftigen Klagen ja beziehen. Also das heißt, diese Tausende von Seiten an Anhängen, die sie hatten bei dieser Klage, dass da das Gericht, das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, ja, diese einzelnen Argumentationslinien, die erkennen wir an, die können wir nachvollziehen. Und dass das eben dann eine ganz, ganz wichtige Grundlage ist, auch für alle anderen zukünftigen Klagen in dem Bereich.
Ja, genau so ist es. Die Hürden für eine Verfassungsbeschwerde in Deutschland sind sehr hoch. Wir haben eben in Deutschland die Möglichkeit, als einfacher BürgerIn zum Bundesverfassungsgericht nach Karlsruhe zu gehen. Dafür sind eben die Anforderungen daran, was man da vorträgt, hoch. Und wir haben das offenbar mit gesammelter Kraft geschafft, diese Hürden alle zu überspringen. Und
ich habe mich da gefragt, wie man bei tausenden Seiten Anhang den Überblick behält. Und also wer sich das am Ende nochmal durchliest, ne, das ist ja schon auch eine Herausforderung.
Ja, da, also man kann ohne die Durchdringung des ganzen wissenschaftlichen Streitstoffs und einfach die tatsächlichen und physikalischen Gegebenheiten, wenn man das nicht versteht, dann braucht man auch nicht anfangen mit dieser Art von Klagen. Und deswegen, ich hatte die Anhänge, glaube ich, alle gelesen und auch verstanden, ja. Teilweise ja sogar übersetzt.
Wahnsinn. Die Bundesregierung hat dann ja ziemlich schnell nachgebessert. Wie blicken Sie heute, mehr als 2 Jahre nach diesem Urteil, darauf? Hat sich da eine gewisse Ernüchterung breit gemacht?
Ja, also rechtlich gesehen ist in Deutschland seitdem nicht mehr viel Tolles passiert. Das muss man ganz klar so sagen. Es gab ein paar Möglichkeiten, wo die deutschen Gerichte die Möglichkeit gehabt hätten, das aufzugreifen und ja, so ein bisschen out of the box zu entscheiden. Diese Möglichkeit haben sie nicht ergriffen, aus meiner Sicht bisher. Das betrifft auch die ganzen Klagen, die im Moment anhängig sind gegen die Automobilindustrie. Aber auch andere, zum Beispiel der Tagebau Garzweiler ist da zu nennen, wo die Möglichkeit bestanden hätte, gerade diese CO2-Budget-Frage aufzugreifen. Aber tatsächlich ist natürlich inhaltlich viel passiert. Also wir haben zwar auch einen furchtbaren Krieg zu bewältigen gehabt, aber wir haben ja auch wirklich sehr, sehr viel Gesetzgebung gesehen. Und das geht vom Grundsatz her schon in die richtige Richtung, nur eben nicht schnell genug. Und da fragt man immer, wem kann man das dann in die Schuhe schieben? Also ich muss sagen, was man jetzt in 2 Jahren nicht schafft, was man 20 Jahre verdaddelt hat, wie wir hier in Hamburg sagen, da ist, ja, also ich habe schon das Gefühl, dass das Bundesverfassungsgericht eine ganz große Glocke war. Und da auf die Glocke haben auch viele gehört.
Sie verklagen ja Regierung, aber auch Unternehmen. Mit wem legt man sich lieber an?
Also
oder also weniger lieb.
Ja, also die erste Klage in diesem Bereich, die ich überhaupt erhoben habe, das ist ja die Klage gegen RWE auf Übernahme von Kosten zum Schutz vor den Auswirkungen des Klimawandels in den peruanischen Anden.
Die läuft ja auch noch.
Die läuft noch. Das ist eine Klage, die ich extrem gern übernommen habe, weil sie für mich so sehr darstellt, was das Problem eigentlich ist. Wir haben einen Geschehensablauf in Gang gesetzt, den wir eigentlich nicht mehr richtig kontrollieren können. Und es gibt einfach Menschen, die damit nichts zu tun haben und aber die Leidtragenden sein werden. Das ist in dem Fall hier mein peruanischer Mandant. Diese Klage ist super schwierig gewesen von Anfang an. Ich hatte da durchwachte Nächte. Das ist ja auch, ich beschreibe das ja auch in meinem Buch, wie aufgeregt ich da teilweise war. Und da stehe ich auch zu. Wenn man solche Sachen macht, dann ist das auch aufregend. Man schickt ein Stück von, weiß ich nicht, Herzblut irgendwie in die Welt und wartet, was passiert, ne? Aber ich kann nicht sagen, dass ich lieber mich mit Unternehmen anlege als mit Staaten. Ich glaube, im Gegenteil, wichtig oder was sich daran zeigt bei mir im Moment ist vor allem, es geht um alle Akteure, absolut alle relevanten Emittenten, also alle, die in irgendeiner Form die Macht haben, Emissionsverhalten zu steuern. Das ist nicht der einzelne Autofahrer so sehr, sondern tatsächlich eben Regierungen, Staaten, große Unternehmen, der Finanzsektor. Und deswegen geht es für mich vor allem darum, mich mit denen anzulegen, wo die meisten Emissionen bewegt werden. Deswegen verklage ich VW. VW ist verantwortlich für, ja, staatengleicher Emittent, hat 1% der Weltemissionen zu verantworten, wie Australien. Und das ist ein Stück weit über die Grenzen versuchen, die Weichen richtig zu stellen. Entsprechend dem, was eben das Bundesverfassungsgericht uns dann ja auch aufgeschrieben hat.
Die Klage gegen VW ist ja erstmal abgeschmettert worden quasi. Sie legen aber Berufung ein. Das heißt, da wird man sehen, wie das weitergeht. Bei RWE ist es so, Sie haben schon gesagt, Sie vertreten einen peruanischen Bauern, der in den Anden lebt und eben RWE verklagt, weil RWE weltweit gesehen für einen bedeutenden Anteil an klimaschädlichen Emissionen verantwortlich ist. Wenn man das so hört, ne, peruanischer Bauer gegen RWE, das ist ja so eine David-gegen-Goliath-Geschichte. Wie wichtig sind solche öffentlichkeitswirksamen Verfahren? Dieses Verfahren läuft ja schon seit 2015.
Ja, also wir haben uns nicht ausgesucht, so lange zu prozessieren, das muss man klar sagen. Wir haben uns auch die Komplexität nicht ausgesucht, die das Verfahren jetzt erhalten hat. Mein Mandant hat da einfach nur ein Stück weit so einen Finger in die Wunde gelegt. Es hätte tatsächlich auch ein Bauer aus Nepal sein können, das ist klar. Ja, das habe ich auch nie geleugnet. Das ist natürlich eine stellvertretende Klage, denn wir machen ja auch RWE in der Klage nicht für alles verantwortlich, was auf der Welt geschieht, sondern nur für deren Emissionsanteil. Nur darum geht es, genauso wie bei der Klage gegen VW. Da geht es auch nur um deren Emissionsanteil. Naja, und diese Klage erlaubt es, glaube ich, tatsächlich vor allem Medien eine Geschichte darum herum zu erzählen. Und das ist ja auch der Grund, warum solche Verfahren von zivilgesellschaftlichen Organisationen unterstützt werden, weil sie das eben auch nutzen, um die politischen Zusammenhänge zu erklären, auch die wissenschaftlichen Zusammenhänge zu erklären und zu sagen, hey, es kann ja wohl nicht davon abhängen, dass irgendein Bauer vor irgendeinem Gericht klagt. Dies ist eine wahnsinnige Ungerechtigkeit, die wir hier haben und die müssen wir mit politischen Mitteln angehen. Ja, also deswegen, ich weiß es nicht, gerade das RWE-Verfahren hat eine sehr große Berühmtheit jetzt erlangt, aber wie gesagt, das konnte man ja alles nicht wissen. Also ne, meine Akte ist von 2014, das ist bald 10 Jahre her.
Diese RWE-Klage, die ist auch ziemlich spektakulär, weil es die erste Klimaklage in Deutschland war und weil der Mandant, wie gesagt, aus einem ganz anderen Teil der Welt kommt, aus Peru. Und im Grunde geht es da ums Prinzip der globalen Mitverantwortung. Also auch wenn RWE kein Kohlekraftwerk in Peru betreibt, dadurch, dass RWE viele Emissionen in die Atmosphäre bläst, hat das Auswirkungen auf die ganze Welt, auch auf einen Bauer in Peru. So lautet die Argumentation dieser Klage. Ja, und wenn die Erfolg hätte, dann würde das Unternehmen weltweit noch stärker unter Druck setzen, weil sie dann nämlich global stärker für ihre klimaschädlichen Emissionen zur Verantwortung gezogen werden könnten. Aber auch ohne Erfolg kann diese Klage positive Effekte haben. Wieso kann, egal wie das ausgeht, wieso kann eine Niederlage auch ein Gewinn sein? Also eine Niederlage vor Gericht, ein Gewinn für mehr Klimaschutz.
Ja, richtig. Das ist der Titel eines von meinen Kapiteln. Weil man genau wie in der Politik auch schrittweise vorgehen muss bei der Auslegung von Recht. Es gibt nicht den einen Fall, der alles entscheidet oder die eine Klage, die alles löst. Es gibt immer ein Puzzle, was es zusammenzusetzen gilt. Und eine verlorene Klimaklage kann Elemente enthalten, die einem entweder sagen, wo man weitermacht oder die auch sozusagen Einzelteile entscheiden oder einzelne Aspekte des Falles bereits entscheiden.
Haben Sie dafür ein Beispiel?
Ja, genau. Das Beispiel, was ich da in meinem Kapitel benutze, ist tatsächlich das Verwaltungsgericht Berlin. Das Urteil von 2019. Wir haben diese Klage verloren. Da ging es um die Einhaltung der Klimaziele 2020. Die Klage war gerichtet gegen die deutsche Bundesregierung. Wir haben die verloren. Das steht also im Tenor auf der ersten Seite. Die Klage wird abgewiesen. Dennoch war ich ich sag mal, glückstrahlend nach der mündlichen Verhandlung, weil mir klar war, dass in dem Urteil drinstehen wird, dass es ein CO2-Budget gibt, dass es schlüssig ist, das pro Kopf irgendwie zu verteilen oder dass es jedenfalls die Möglichkeit gibt, das zu tun und dass aus den Menschenrechten Schutzpflichten fließen, auf die sich meine Mandanten berufen können. Das ist wahnsinnig viel. Da stand im Grunde im Urteil, Klimaschutz ist Menschenrecht. Aber in diesem Fall kriegt ihr nicht recht.
Aber das konnten sie wiederum dann nehmen, um dann bei der Klage gegen das Klimaschutzgesetz, das hat ja da dann total geholfen, um da dann Erfolg auch zu erringen, ne? Mit diesen Argumentationspunkten quasi dann, die das Gericht anerkannt hat.
Ganz genau. Ganz genau so ist es. Und das ist letztlich in, auch im ganz normalen Umweltrecht, das ist ja ein breites Feld, es gibt ja nicht nur Klima, da ist das immer so. Man verkämpft sich oder man kämpft um bestimmte Punkte und manchmal gewinnt man sie, manchmal verliert man sie, aber oft werden dann doch neue Wege aufgezeigt. Es sei denn, irgendwann sind sozusagen alle Türen zugestoßen. Nicht? Mhm. Und das gibt es sicherlich auch, aber ja.
Aber diese Zeit, ne, die da auch ins Land geht, wenn man sich gleichzeitig anguckt, also ne, es gibt ja KlimawissenschaftlerInnen, die sagen, es entscheidet sich jetzt in den nächsten Jahren, welche Wege wir einschlagen, ob wir diese 1,5 oder auch 2 Grad Ziel noch irgendwie erreichen können. Wenn man dann sieht, wie lange solche Prozesse dauern, wird man da manchmal verzweifelt, dass man denkt, boah ja, bis das hier durch ist, da ist die Erde untergegangen, wenn Sie verstehen, was ich meine.
Ja, natürlich verstehe ich, was Sie meinen. Ich glaube, es ist umgekehrt. Ich habe total Glück, weil ich muss dem Ganzen nicht hilflos gegenüberstehen. Ich kann an den konkreten Klagen arbeiten, ich kann mit meinem Team konkrete neue Ansätze diskutieren, ich kann was tun. Und auch wenn es lange dauert, kann ich was tun. Insofern geht es mir viel besser als Millionen anderer Menschen, die sich die schrecklichen Nachrichten jeden Tag anhören und das Gefühl haben, was soll ich tun, was kann ich tun? Und das ist wirklich, deswegen, ich glaube, mir geht es tendenziell besser als all diesen Menschen, die sich auch um den Planeten sorgen. Und die Zukunft ihrer Kinder, aber eben in ihrem konkreten Leben weniger Möglichkeiten haben als ich.
Und trotzdem wünscht man sich doch sicherlich ganz oft, dass das alles mal ein bisschen schneller geht, oder? Also gerade so Prozesse.
Natürlich, ja, selbstverständlich. Aber das ist ja in jedem Beruf so, wo man Veränderung versucht zu erstreiten. Sei es in der Politik, im Journalismus, bei uns, bei den Juristen, das ist ja überall dort so. Und man hat damit entweder eine persönliche Umgehensweise gefunden oder man lässt es sein. Ja, das ist ja, niemand ist unersetzlich, auch ich nicht. Also wenn ich das sozusagen psychisch nicht mehr abkönnen würde, dann mache ich was anderes, nicht? Also das, aber mir im Gegenteil, also ich empfinde das als große, also ich habe wirklich einen großen Dankbarkeitsvorschub in mir, weil ich das versuchen darf immerhin. Und ich mache es auch weiterhin, weil es ist ja notwendig. Wir haben ja eben die Probleme noch nicht gelöst.
Sie haben schon gesagt, Wissenschaft spielt eine ganz wichtige Rolle. Also Sie haben da bei den tausenden Seiten Anhängen, bei der Klimaklage gegen die Bundesregierung alles gelesen und verstanden. Sie müssen das verstehen, um überhaupt ja Argumente vorzubringen und zu erklären, warum jetzt diese Klage in Ihren Augen gerechtfertigt ist. Was war da in den vergangenen Jahren vielleicht das Bahnbrechendste, wissenschaftlich gesehen, was Ihnen in dieser Argumentation geholfen hat?
Ja, ganz klar, der 2018er Bericht des IPCC, also des Weltklimarats, zu den unterschiedlichen Auswirkungen von 1,5 Grad globaler Erwärmung und 2 Grad globaler Erwärmung. Das war das erste Mal, dass der IPCC es geschafft hat, die Unterschiede, es hört sich ja wenig an, ja, so 0,5 ja. Grad, es ja. hört sich total wenig an. Für alle Insider war klar, das ist ganz schön viel und ich wusste auch, es ist irgendwie sehr bedeutend, aber wie gravierend die Unterschiede sind, also wirklich die Projektion zu machen, es sind bei dem Szenario 5 Milliarden Menschen mehr betroffen oder solche Dinge, ja, das, also diese Quantifizierung und auch die Quantifizierung des verbleibenden CO2-Budgets, das war aus Sicht der Substantiierung vor Gericht ein ganz, ganz relevanter Schritt und hat mir auch noch, also ja, auch selber die Augen geöffnet bei ganz vielen Punkten nochmal.
CO2-Budget auch in dem, das haben Sie ja jetzt schon ein paar Mal angesprochen, also CO2-Budget heißt quasi, wie viel kann ein Land oder auch die Welt noch ausstoßen, um eben bestimmte Gradziele nicht zu überschreiten, ne? Wie viel bleibt einem noch quasi?
Ganz genau, ganz genau. Also wir sitzen in der Badewanne und die ist fast voll. Und wie viele Tropfen dürfen noch rein? Ne? Jeder Tropfen ist eine Tonne CO2. Und es sind nicht mehr viele Tropfen insgesamt. Und ja, das ist also sozusagen ein ganz wesentlicher Punkt. Im Grunde jetzt inzwischen, glaube ich, aller Klimaklagen weltweit, dieses Budget, die Frage der Aufteilung des Budgets und auch die Projektionen, die sich daraus ableiten. Also was passiert, wenn wir dem Szenario folgen oder dem Szenario? Und deswegen ist ja auch die Umgehensweise der Bundesregierung und insbesondere also tatsächlich des Verkehrsministeriums im Hinblick auf, ach, wann machen wir mal hier irgendwelche Maßnahmen im Verkehrsbereich so dramatisch, weil dadurch wieder so verklärt und missinformiert wird, wie relevant das Einsparen jetzt und heute sofort ist. Es geht wirklich um jede Tonne, das sagt der IPCC, ja. Und wenn ich dann Volker Wissing in den Medien höre und der sagt, ja, wir machen das vielleicht nächstes oder vielleicht übernächstes Jahr und zur Not sonst 2027, wenn die EU, dass der Emissionshandel also erweitert wird, dann wird einem deutlich, dass er da wieder versucht, darüber hinwegzutäuschen, dass es eine endliche Menge, es geht um eine endliche Menge von Emissionen, die wir noch ausstoßen dürfen.
Frau Verheyen, wir haben im Deep Talk immer eine kleine Spontanitätsübung, um Sie auch noch ein bisschen besser kennenzulernen. Ich habe ein paar Sätze vorbereitet, die könnten Sie mal vervollständigen. Der erste Satz lautet: Das sogenannte Drop-in-the-Ocean-Argument ist falsch, weil?
Weil es zur kollektiven und absoluten Verantwortungslosigkeit führen würde.
Weil man sich, also Drop-in-the-Ocean bedeutet, Klimaschutz auch auf den Einzelnen bezogen. Es bringt nichts, wenn ich weniger fliege, weil damit rette ich das globale Klima auch nicht. Ich bin da viel zu klein, ich bin viel zu kleiner Tropfen. Und ja, Sie sagen aber, dass man sich dadurch aus der Verantwortung zieht, die jeder Einzelne von uns hat.
Ja, und vor allem rechtlich ist das Drop-in-the-Ocean-Argument ein anderes. Rechtlich ist das Drop-in-the-Ocean-Argument der deutsche Gesetzgeber, der mir schreibt, auf Papier, dass er ja nur für 2% der Weltemissionen verantwortlich ist und es ist deswegen für meine Mandanten völlig egal sei, ob er sich an Menschenrechte hält. Das ist das Drop-in-the-Ocean-Argument. Mhm. Und dieses Argument bringt auch VW vor, bringt auch RWE vor, bringt auch die Schweiz vor, die ja jetzt vor Gericht gerade steht in Straßburg. Und wenn man sich das anschaut, und dann muss man schon fast schmunzeln, es ist so offensichtlich falsch.
Die Aktionen der letzten Generation finde ich
emotional verständlich und bin der Auffassung, dass eine Gesellschaft sowas aushalten muss. Was eine Gesellschaft nicht aushalten kann, ist, wenn wir keinen effektiven Klimaschutz betreiben.
Es ist ja wirklich faszinierend. Es gibt ja kaum ein Thema, was mehr polarisiert aktuell als die Aktionen der letzten Generation und was auch unendlich viel Hass generiert. Das finde ich schon absolut bemerkenswert.
So. Ja, ich auch. Und ich fand das, also gerade den Hass und diese Aufregung kann ich nicht nachvollziehen. Ich reg mich über ganz andere Dinge auf und bin der Auffassung, dass das, was wir da sehen auf den deutschen Straßen im Grunde, ich sag mal, in Ansätzen zunächst einmal die Ausübung vom Versammlungsrecht ist. Das soll nerven. Also das Bundesverfassungsgericht schreibt in ständiger Rechtsprechung, dass Versammlungen natürlich stören dürfen. Und dann kann man sich fragen, ist es tatsächlich eine Straftat, wenn ich auf einer Straße sitze? Ich bin mir da manchmal wirklich gar nicht sicher, ob das richtig ist, gesellschaftlich gesehen. Aber gut, das ist nun mal in Deutschland so. Und wenn das aber so ist und sich diese einzelnen Menschen eben über die Grenzen des Versammlungsrechts hinaus begeben, dann nehmen sie damit große persönliche Risiken in Kauf und Folgen. Und zu denen stehen sie ja auch. Das sind keine Steuerhinterzieher, die ihre Steuerhinterziehung tarnen. Ja, das sind Menschen, die sich dann tatsächlich abführen lassen. Sowas muss eine Gesellschaft aushalten. Das ist eigentlich ja, mein Punkt.
Sind Sie schon mal angefragt worden, Mitglieder zu vertreten?
Ich selber mache kaum Strafrecht, aber unsere Kanzlei und andere Kanzleien sind auch mit solchen Fällen befasst. Ja? Wir machen versammlungstypische Straftaten, klar. Wir verteidigen ja auch Greenpeace-Aktivisten zum Beispiel schon seit 40 Jahren. Da gibt es ja auch manchmal große Aufregung. Ne?
Ich habe noch einen Satz. Dafür hätte ich gern mehr Zeit.
Ich hätte gerne mehr Zeit zum Singen.
Mhm. Alleine oder im Chor?
Nein, ich habe früher ganz viel im Chor gesungen, aber das ist die eine Sache, die ich nicht mehr schaffe nebenbei. Mal gucken, irgendwann wieder.
Und eine Sache, die jeder, jede fürs Klima tun kann, ist?
Zur Wahl gehen.
Zur Wahl gehen wäre dann ja auf politischer Ebene Einfluss nehmen. Sie sagen, und Sie machen das ja auf juristischer Ebene, also Sie gehen fürs Klima vor Gericht. warum braucht es Klimaklagen? Also man könnte ja auch denken, so, die Politik muss dafür sorgen, dass hier ausreichend Klimaschutz betrieben wird, um unser Überleben zu sichern. Aber offenbar reicht das ja irgendwie nicht. Also warum muss man da vor Gericht ziehen?
Tja, also ich wünschte, man müsste es nicht. Dann hätten wir vielleicht auch nicht so viel Zeit verloren. Das, was wir hier erleben, ist ein ganz typischer Fall von The Tragedy of the Commons. Das, was nichts kostet, was Allgemeingut ist, die Atmosphäre, es kann auch das Wasser sein, die Luft, ja. Das, was nicht irgendwie reglementiert ist, nicht reguliert ist, was man einfach nutzt, ohne Rücksicht auf Verluste und auf morgen, das wird genutzt im globalen Wettbewerb oder weil man meint, dass man damit unbedingt Geld verdienen muss oder es auch für notwendig hält, für die Energieversorgung, nicht? Also, aber es sollte nicht so sein. Es gibt dazu politikwissenschaftliche Analysen, die sagen, ein maßgeblicher Grund liegt in den kurzen Wahlperioden. Aber ich würde sagen, dass das eigentlich inzwischen keine Begründung mehr sein kann. Also wir hatten so lange eine wissenschaftlich sehr gebildete Bundeskanzlerin und trotzdem hat sie es nicht geschafft, in irgendeiner Form, selbst wenn sie es wollte oder gewollt hätte, was man ja wahrscheinlich nie ganz genau wissen wird, aber die entsprechenden politischen Institutionen so anzuleiten, dass da tatsächlich ein Wandel stattfindet. Genau. Also insofern die Antwort auf diese Frage ist, es sollte eigentlich nicht notwendig sein. Aber da es das ist und wir sehen ja, auf welchem Pfad wir uns bewegen, gibt es davon immer mehr. Ich bin ja überhaupt nicht die Einzige weltweit, im Gegenteil. Auch in Deutschland nicht mehr die Einzige, die sich um diese Fragen kümmert.
Gleichzeitig gibt es ja auch Kritik an diesen Klimaklagen. Mhm. Also, dass Kritikerinnen und Kritiker sagen, solche Klimaklagen ja politisieren das Recht und Gerichte lösen da quasi die Gewaltenteilung so ein bisschen auf, weil sie ihre Kompetenzen überschreiten und dadurch Politik machen. Und Gerichte sind nicht vom Volk gewählt. Wie reagieren Sie auf solche Vorwürfe dann?
Ja, Gerichte machen keine Politik. Gerichte wenden Recht an. Und das sieht man beim Klimabeschluss ganz besonders gut, mit sehr viel Fingerspitzengefühl im Hinblick auf die Gewaltenteilung und die demokratische Legitimierung. Dort wird nicht etwa gesagt, der Gesetzgeber muss genau das tun, sondern es wird gesagt, es gibt einen Rahmen, der ergibt sich aus dem Grundgesetz und an das müssen wir uns alle halten. Das ist genau der Job, den Gerichte haben. Und die zivilrechtlichen Klagen, die wir führen, da ist es genauso. Das Zivilrecht gleicht Interessen zwischen Personen aus im Rechtsverkehr. Also seien es große Unternehmen wie VW oder RWE und kleine Menschen wie meinen Mandanten aus Peru oder meine Mandanten hier aus Detmold, mein Biobauern, der gegen VW klagt. Dafür ist das Zivilrecht da. Und wenn das Zivilrecht entsprechend anwendbare Vorschriften enthält, dann hat die ja der Gesetzgeber erlassen. Die sind ja da, weil ein Parlament sie ins Gesetz geschrieben hat. Und die anzuwenden kann aus meiner Sicht überhaupt nicht falsch sein.
Sie sind ja jetzt schon wirklich lange aktiv, also Anwältin sind Sie jetzt schon ein bisschen, aber Sie waren auch vorher, waren Sie unter anderem bei Greenpeace aktiv. Also das Thema Klimaschutz, Umweltschutz ist ja, glaube ich, kann man schon sagen, ein Herzensthema von Ihnen. Geht das, das dann auch zu trennen, Aktivistin zu sein und Anwältin zu sein, oder muss man das gar nicht mehr trennen, weil Sie quasi Ihre Rollen klar haben, wenn Sie jetzt als Anwältin auftreten oder dann eben privat auch was machen? Oder kommt es schon auch manchmal, dass Menschen Ihnen vorwerfen, ja, Sie sind ja nicht Anwältin, Sie sind ja Aktivistin?
Natürlich kommt das vor. Aber ich bin keine Aktivistin. Ich bin Anwältin, ich halte mich an die Berufsordnung. Ich bin nebenbei sogar ehrenamtliche Richterin inzwischen. Auch in dem Kontext habe ich mich an Regeln zu halten, das mache ich auch. Solche Regeln sind gut. Sie verhindern Korruption, Willkür. Institutionelle Regelungen dieser Art sind ja mal geschaffen worden, genau dafür. Die Tatsache, dass ich das Glück habe, dass meine privaten Überzeugungen, die ich natürlich habe, natürlich gehe ich mit meinen Kindern auf eine Demo. Ja, das ist ganz klar. Jetzt nicht mehr so viele, jetzt gehen die alleine. Aber das ist völlig unabhängig davon, was ich in meinen Mandaten mache. Und ich versuche das immer so zu beschreiben, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe hier ein Problem, kannst du es bitte für mich lösen, also als anwaltlich, dann ist es sogar meine Verpflichtung, einen Weg zu finden. Das steht in der Berufsordnung für Rechtsanwälte in Deutschland. Rechtsrat geben und Rechtsposition schützen, soweit es geht. Ja, und genau das mache ich. Deswegen, ich habe meine Rollen da total klar und bin davon inzwischen auch eigentlich überhaupt nicht mehr, ja, ich kann mich gar nicht mehr beeinflussen, weil ich das für völlig vorgeschoben halte, diese Art der Argumentation. niemand ist völlig neutral. Sie nicht, der Kollege nicht, der den VW-Konzern verteidigt. Niemand ist neutral. Wichtig ist, dass man sich im Rahmen seiner Aufgaben verhält.
Wenn Sie sich auch mit Unternehmen anlegen und in der Öffentlichkeit stehen, wie viel Hass kriegt man da ab, wenn man sich so fürs Klima einsetzt auch?
Ach, ich bin nicht auf Social Media und ich lese Kommentare nicht, die also weitestgehend nicht. Das machen andere manchmal. Aber ich glaube, also ich habe das auch in meinem Buch geschrieben. Ich empfinde es wirklich so, dass meine Robe mich weitgehend schützt. Mhm. Meine Rolle und meine Robe schützt mich. Ich bin völlig viel, viel geschützter als ein junger Mensch, der sich auf die Straße klebt. Das ist eine komplett andere Rolle und deswegen bin ich, das ist wiederum eine sehr privilegierte Position, aus der heraus ich mich einsetzen kann. Das macht es leichter natürlich, ja.
Und ist das eine familiäre Prägung gewesen, dass dieses Thema Ihnen auch so wichtig geworden ist oder wie ist das gekommen?
Ja, das kann ich nicht beantworten. Das war da, seit ich 14 bin, war ein starkes Bedürfnis da, mich für Umweltbelange einzusetzen und das ist nie weggegangen, mein ganzes Leben nicht. Aber familiär ist es eigentlich nicht geprägt, also kann ich nicht sagen, nee.
Das finde ich total faszinierend, weil Roda Verheyen damit einfach auch eine absolute Vorreiterin war, was den Kampf für mehr Klimaschutz angeht. Und man hört ihr das ja auch total an, dass das ihr Herzensthema ist. Und obwohl sie da auch immer wieder Rückschläge erlebt und das zum Teil Jahre, Jahrzehnte dauert, da Fortschritte zu erzielen, hat man überhaupt nicht das Gefühl, dass sie irgendwie entmutigt ist, sondern ganz im Gegenteil extrem positiv bleibt. Und das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Und ihr Buch, das heißt übrigens, wir alle haben ein Recht auf Zukunft, eine Ermutigung. Ihr Buch, was Sie geschrieben haben, das bleibt irgendwie positiv. Was macht Sie hoffnungsvoll, auch mit Blick auf das, was auf dem Spiel steht?
Es ist immer eine Frage des Blickwinkels. Es ist wie, ist das Glas halb leer oder halb voll? Ich bekomme permanent gute Nachrichten, sei es jetzt die Verabschiedung eines Gesetzes zum Schutz der Wälder in der EU oder außerhalb der EU, sei es durch immerhin mal Gesetze, die wirklich sich dafür einsetzen, dass wir hier in Deutschland die Windkraft ausbauen, sei es Urteile aus Brasilien, die wahnsinnig weitreichende Entscheidungen treffen oder Kollegen, die in anderen Ländern Erfolg haben und sich mit mir freuen und umgekehrt. Ich bekomme ganz viel gute Nachrichten und auf die baue ich. Und ich glaube irgendwie immer noch einfach daran, dass die Menschheit es irgendwie in sich trägt, dieses Problem zu lösen. Und deswegen war auch uns, also Alexandra, meiner Co-Autorin und mir wichtig, dass das Buch tatsächlich nicht nur eine Ermutigung heißt, sondern sich auch ein bisschen so liest. Weil wenn man nicht ermutigt sich fühlt, kann man auch nicht mutig sein. Und dann kann man auch nicht motiviert sein. Und dann kann man, also jetzt übertragen auf ein Gericht, dann kann man auch keine mutigen Entscheidungen treffen. Und genau das möchte man ja. Mutige Entscheidungen brauchen wir.
Was wäre die mutigste Entscheidung, die eine Bundesregierung jetzt treffen könnte, wenn Sie sich eine wünschen könnten, gerade?
Das ist schwer. Das ist schwer. Die mutigste Entscheidung wäre wahrscheinlich wirklich, jetzt bezogen auf Deutschland, wäre wirklich eine radikale Mobilitätswende, also radikale Entscheidung im Verkehrssektor. Und das wäre deswegen mutig, weil es so stark in der Öffentlichkeit Kommunikationslücken noch gibt. Also man muss da noch sehr, sehr viel reden und sehr viele Menschen noch mitnehmen und von der Notwendigkeit überzeugen. Aber diese Option jetzt zu denken und wirklich den Weg zu gehen, wie es ja auch Städte schon tun in Deutschland oder auch Städte im Ausland ja schon tun, das wäre wirklich mutig, weil wenn Deutschland sich vom Verbrennungsmotor und vom Individualverkehr, wie wir ihn so kennen, abwendet, dann hätte das eine unglaubliche Wirkung, glaube ich, auf die ganze Welt, wenn die Autonation das machen würde. Genau, das wäre mutig, aber es gibt natürlich auch noch viele andere mutige Entscheidungen, die es zu treffen gilt. Also mutig wäre auch zu sagen, wir bauen keinen LNG-Terminals mehr aus, sondern wir setzen wirklich alles, was wir haben, auf Energieeffizienz. Wir erkennen an, dass wir nicht einfach das fossile Gas jetzt ausrollen können, weil wir damit nämlich zum Beispiel neue Gasfelder im Senegal erschließen. Ja? Wir erkennen an, dass das nicht geht. Wir haben Zeit verloren, es bedeutet möglicherweise den Gürtel enger schnallen. Ne? Das wäre mutig.
Ich glaube, man hat sehr gut jetzt auch verstanden, was Ihnen Hoffnung gibt in dem Ganzen. Was wäre zum Schluss vielleicht noch eine Sache, wo jede Einzelne ein bisschen für sich persönlich Hoffnung ziehen kann? Also jetzt kann nicht jeder ja vor Gericht ziehen, so, das ist ihre Aufgabe sozusagen, die sie sich selber gegeben haben. Aber was kann ich machen, um die Hoffnung auch vielleicht nicht zu verlieren?
Ja, das ist ja schon fast psychologisch, aber suchen Sie sich einen Betätigungskreis, eine Gemeinschaft, in der Sie Ideen verfolgen können. Sei es eine Tauschbörse, sei es ein Gartenprojekt, ja. Es gibt so viel zu tun, überall an jeder Ecke, wenn man es sieht. Aber man kann es nicht alleine machen. Und das ist auch nicht in der menschlichen Natur, ja. Ich mache meinen Job auch nicht alleine. Dann würde ich hier gar nicht sitzen, mit Ihnen sprechen. Sondern das ergibt sich immer aus der gemeinsamen Kreativität und auch aus der gemeinsamen dann sich verstärkenden Motivation. Und ansonsten das Einfachste ist natürlich, werden Sie Mitglied. Werden Sie Mitglied bei einer Umweltorganisation. Es geht ganz einfach. Und alle freuen sich über Sie.
Sagt Roda Verheyen im Deep Talk in Deutschlandfunk Nova. Frau Verheyen, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit.
Ja, vielen Dank Ihnen.
Ja, das war der Deep Talk für diese Woche. Schreibt uns gern Feedback an mail@deutschlandfunknova.de oder auch über unsere Deutschlandfunk Nova Instagram-Seite. Und dann hören wir uns bald wieder, wenn ihr mögt. Ich bin Rahel Klein. Passt gut auf euch auf.
Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.